Ich habe die heutige Predigt überschrieben mit dem Thema Hoffnung, nicht nur ein Prinzip. Und der Predigttext dazu steht im 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 20. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Soweit der Text. Ich finde, es sind starke und deutliche Worte von Paulus. Als ich im Februar diesen Jahres Jürgen Tibusek schon die Übernahme für den Predigtdienst für heute zugesagt habe, war mir ehrlicherweise gar nicht klar, um welchen Tag es sich heute handelt. Doch ich werde versuchen, mich der Herausforderung dieses Tages zu stellen. Und ich bin mir dabei auch bewusst, dass der heutige Tag in unserer Gesellschaft widersprüchliche Empfindungen auslöst. Wie wir gerade schon gehört haben, ist in Übereinstimmung mit den meisten christlichen Kirchen der Name Ewigkeitssonntag gebräuchlich. Aber wenn wir ehrlich sind, in der Mehrheit der Bevölkerung wird er Totensonntag genannt. Und so steht er auch dick in meinem Kalender mit diesem Namen. Aber egal wie, gemeinsam ist, dass an diesem Tag der Toten gedacht wird. Im Familienkreis, aber auch in unseren Gemeinden. Auch wir rufen uns die Namen der verstorbenen Geschwister in Erinnerung. Und dabei stehen vertraute Gesichter und Personen wieder vor unseren Augen. Sie gehörten zu unserer Gemeinschaft oder zu unserer Nachbarschaft, ja vielleicht sogar zur engsten Familie. Dabei wird uns wieder die Lücke bewusst, die der Tod hinterlassen hat, vor allem bei den nächsten Angehörigen. Deren Trauer und Tränen dürfen, ja müssen sein. Dessen brauchen sie sich nicht zu schämen. Vor Gott und vor uns selbst müssen wir uns nicht verstellen. Wir dürfen uns dem Schmerz in der Trauer hingeben. Und vielleicht sogar mit Vorwürfen und Klagen gegen Gott fragen, warum? Warum gerade jetzt? Warum ihr Tod? Viele können das bis heute nicht verstehen. Und dabei sind Erklärungen noch so wohlmeinender Menschen gar nicht möglich. Und sie sind auch gar nicht gefordert. Trauer darf und muss sein. Sie ist ganz und gar nicht unchristlich. Gedenken und Erinnerungen sind wichtig. Nur bei bewältigter Trauerarbeit kann ein Neuanfang des Lebens wirklich gelingen. Und nur dann bleiben auch die Verstorbenen in unseren Gedanken und sie bleiben unvergessen. Hierüber gäbe es sicher noch viel zu sagen. Aber, und das ist mein Thema heute in erster Linie, wir haben eben auch einen wunderbaren Trost. Die gerade gelesenen eindringlichen und mutigen Worte von Paulus begründen eine herrliche Hoffnung. Er widerspricht damit den sogenannten Realisten, die den Tod als endgültig ansehen, oder die, wie einmal Karl Marx, die Hoffnung auf das ewige Leben als Opium für das Volk bezeichnet haben. Und er widerlegt, dass die Hoffnung auf die Auferstehung nur eine Vertröstung für die Loser der Welt sei, die sich wegträumen und so ihr unbedeutsames Leben vielleicht erträglicher machen. Paulus stellt unmissverständlich fest, dass der Mensch ohne die Auferstehung elend und ohne Hoffnung sei und in ein tiefes Loch fällt. Damit fehlt ihm jede Aussicht auf eine Zukunft. Und das widerspricht übrigens dem menschlichen Wesen zutiefst. Denn die Frage nach der Zukunft, der nahen oder fernen, beschäftigt die Menschen von jeher. Und diese Frage ist immer von Hoffnung begleitet. Ja, unser menschliches Leben ist in seiner Tiefe auf Hoffnung angelegt. Niemand kann wirklich leben, ohne zu hoffen, ohne seine Sehnsüchte auf ein Ziel zu richten, das in der Zukunft liegt. Ein Wortspiel der alten Römer drückt dies so aus: Dum spiro, spero. Solange ich atme, hoffe ich. Und Emil Brunner sagte einmal dazu: Angst die negative Weise der Erwartung des Zukünftigen. Also er stellt Hoffnung und Angst gegenüber. Ohne Ziel, ohne Hoffnung gibt ein wirkliches Leben keinen Sinn und es wird sinnlos und zur namenlosen Qual. Darum haben sich Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten Gegenstände der Hoffnung geschaffen, sich Ziele gesetzt oder Utopien entworfen. Und dabei gab und gibt es in Herzen und Hirnen entstandene vielfältige, säkuläre, religiöse, düstere und lockende Ziele und Utopien. Das sogenannte Dritte Reich ist ein eklatantes, negatives Beispiel aus unserer jüngsten Vergangenheit für einen politischen Missbrauch von Sehnsüchten und Utopien. Wir werden weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt. Denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. So sangen die braunen Kolonnen auf unseren Straßen. Inspiriert durch Friedrich Nietzsches Wille zur Macht, wurde in jenen Zeiten der Versuch unternommen, den Herrenmenschen zu schaffen, der die elende und verderbliche Sklavenmoral der Christen überwindet und hinter sich lässt, der die Gestaltung der Zukunft selbst in die Hand nimmt und schließlich an die Stelle Gottes tritt. Die Propaganda der Nazis war auf eine goldene Zukunft des deutschen Volkes gerichtet und kam damit obskuren Sehnsüchten entgegen. Neben den natürlich nicht durchgängig schlechten politischen Zukunftserwartungen und Sehnsüchten gibt es auch die philosophischen Perspektiven der Hoffnung. Dessen größter Repräsentant des 20. Jahrhunderts, Ernst Bloch, hat sein 1954 bis 1955 erschienenes Hauptwerk Prinzip Hoffnung genannt. Sie sehen, daher kommt mein Text. Hier ist im Kern das utopische Ziel des Noch nicht gemeint, das sich als konkrete Utopie, als Traum nach vorwärts richtet und die Vielzahl der Nahziele auf ein Fernziel ausrichtet. Das eigentliche Ziel ist dabei das Herausholen aus der Selbstentfremdung des Menschen. Ein Reich der Freiheit und der Harmonie mit der Natur. Und die Voraussetzung, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Herstellung einer besseren Gerechtigkeit. Sicher nichts Schlechtes. Also sehr lautere Ziele, die ich aus Zeitgründen einfach unkommentiert stehen lassen möchte. Leider haben aber auch zu allen Zeiten Scharlatane und geschäftstüchtige Spekulanten begriffen, dass man Zukunftserwartungen lenken und damit auch gutes Geld verdienen kann. Nehmen wir heute nur die regelrechte Industrie mit gut ausgebauten astrologischen Kalendern. Viel mehr Menschen als erwartet vertrauen, wenn es um die Zukunft geht, jenen Vorhersagen, die täglich oder wöchentlich in Millionenauflagen in Zeitungen und Zeitschriften angeboten werden. Sie planen sogar ihre Vorhaben aus Prognosen, die nach dem Tierkreiszeichen und des Geburtsdatums Auskunft über ihr persönliches Schicksal geben. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber fast jeder zweite Deutsche glaubt daran und richtet sein Verhalten mehr oder minder nach den Vorhersagen des Horoskops. Hinzu kommt, dass Praktiken, die man eigentlich dem finsteren Mittelalter zuordnet, neu an Boden gewinnen. Wahrsagen, Handlinien lesen, Karten lesen, Okkultismus, Spiritismus und manche magische Künste breiten sich aus. Das alles hat natürlich auch damit zu tun, dass sich eigentlich trotz zurzeit günstiger, optimistischer Wirtschaftslage eine diffuse Angst in der Bevölkerung breitmacht zurzeit. Geschürt auch von geschickt agierenden Angstmachern. Angst vor Terror, Angst vor Islamisten, Angst vor sogenannter Überfremdung, verbunden mit dem Aufstieg von Populisten. Gefördert durch den schleichenden Prozess, das müssen wir auch zugeben, des Verfalls christlicher und im Grundgesetz verankerter Werte. Frust am Arbeitsplatz, Zerbrechen von Beziehungen und so weiter, um nur etwas zu nennen. Die Rahmenbedingungen in der Welt verändern sich gerade dramatisch. Die Unsicherheit, was kommt, steigt, und so ist es nicht verwunderlich, wenn viele Menschen die Flucht in Süchte, Pseudoreligion oder eben in dubiosen Vereinigungen und dubiosen Parteien antreten. Unsere Zukunft als Albtraum über unserer Gegenwart, ist das die heutige Situation? Als überzeugter Christ sage ich mit Paulus ganz klar nein. Wir haben eine Hoffnung und die hat einen festen, unerschütterlichen Grund. Was am Kreuz und am Ostermorgen mit der Auferstehung geschah, das trägt die Hoffnung der Christen. Christen haben keinen Grund, der Angst vor der Zukunft Raum zu geben. Wer um die Ewigkeit weiß, für den ist das Zeitliche nicht das letzte Mal der Maß der Dinge. Ich bin überzeugt mit Paulus, das letzte Wort haben nicht Menschen oder Mächte. Jesus Christus, der Auferstandene und der Wiederkommende, wird das letzte Wort haben. Ihm gehen wir entgegen. Ich weiß natürlich genau, dass das eine Glaubensfrage und keine durch den Verstand zu beweisende Frage ist. Aber ich persönlich kann hier bezeugen, dieser Glaube beruht in großem Maße auf Begegnungen und Erfahrungen, die ich mit dem lebendigen Jesus gemacht habe in meinem langen Leben. Der auf ein bewegtes Leben zurückblickende Kirchenvater Augustinus hat ein solches Bekenntnis in folgende Worte gefasst. Jesus, von dir sich abwenden heißt fallen. Zu dir sich hinwenden heißt auferstehen. In dir bleiben heißt sicheren Bestand haben. Jesus, dich verlassen heißt sterben. Zu dir heimkehren heißt neu zum Leben erwachen. In dir weilen heißt leben. Soweit Augustinus. Unsere Hoffnung als Christen ist also personenbezogen. Auf Jesus. Die kürzeste Zusammenfassung des christlichen Glaubens findet sich auf der Umschrift von Wappen Luthers. Er lebt. Ewiges Leben ist kein Wunschtraum. Jesus lebt und wer ihm nachfolgt, hat Leben über den Tod hinaus. Wir glauben an den Auferstandenen. Das ist das Fundament und diese klare Aussage führt zu einer klaren und deutlichen Polarisierung, bei der letztlich sich jeder selbst entscheiden muss, ob er das annimmt oder nicht. Da gibt es eigentlich keine Kompromisse in unserer sonst grundsätzlich zu bejahenden pluralistischen Gesellschaft. Das sage ich auch im Hinblick auf eine gewisse sogenannte weltoffene, aber verwässernde theologische Richtung, bei einigen überwiegend evangelischen Theologen. Wer die Auferstehung leugnet, entzieht dem christlichen Glauben das Fundament. Denn, haben wir gerade im Predigttext gehört, ist Jesus nicht auferstanden, ist unser Glaube wertlos. Alle Predigten, einschließlich meiner heutigen, wären leer, aneinandergereihte Worthülsen, die eigentlich niemals hätten gesprochen werden müssen. Sie hätten letztlich keinen Sinn. Ja, ich behaupte, wäre Christus nicht auferstanden, wäre unser Leben sinnlos. Am Ende stände ein Sarg, ein dunkles Erdloch oder ein Feuerofen, jedenfalls ein unschönes, unwiderrufliches Ende. Paulus selbst hat in unserem Predigttext den Mut, dies genau so klar zu thematisieren. Und ich ergänze, er hatte das also schon in der von uns oft so glorifizierten Zeit der ersten Christenheit, hatte er schon einen Grund dazu. Was wäre denn, fragt er, wenn das alles eine Täuschung wäre, wenn unsere Hoffnung reine Illusion wäre? Paulus hat diesen Gedanken ohne Scheu bis zur letzten Konsequenz durchdacht. Dabei hatte er keinen Platz für auch bei uns heute beliebte, spitzfindige Denkübungen, zu denen er übrigens sonst oft in der Lage war. Hier handelt es sich schließlich um eine Frage von im wahrsten Sinne des Wortes tödlichen Ernst. Wenn das also alles nicht stimmt, wäre sogar das Leben und der Tod Jesu ohne Sinn gewesen. Eines von vielen sinnlosen Menschenopfern in der Weltgeschichte, oft für eine noch so große Sache, sei es Humanismus, Ideologie, Religion oder sonst. Nein, Paulus sagt und bezeugt mit vielen anderen, die Jesus erlebt haben und noch erleben, Jesus lebt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, der unserem Leben dann auch Sinn gibt und damit auch wir. Genauso klar und deutlich verweist Paulus im gelegenen Text auch auf die Ewigkeit. Ich zitiere noch einmal: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Und weiter: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling von denen, die entschlafen sind. Ich bin mir bewusst, dass ein Großteil unserer Bevölkerung dies anders sieht und sagt: Was soll das alles? Ich richte mich in dieser Welt so gut ein, wie es geht. Ich mache mir noch ein paar schöne Jahre, muss ohne Beachtung der christlichen Lehre keine Rücksicht auf andere Menschen nehmen, kann nehmen, was ich bekommen kann und leben, wie ich will. Ich komme ganz gut alleine ohne diesen Jesus klar. Okay, das ist Ihre eigene Entscheidung und deren Konsequenzen müssen Sie auch selbst tragen. Und dieses Denken liegt leider voll im Trend. Das spiegelt sich auch im allgemeinen Wertverfall unserer Gesellschaft täglich wider. Eine weitere Beobachtung ist, dass die alleinige Fixierung auf das Diesseits in den vergangenen Jahrzehnten auch bei überzeugten Christen ständig zugenommen hat. Die Konsequenz daraus aber ist, dass uns die Leichtigkeit und Beschwingtheit unseres Lebens, die kindliche Freude verloren gegangen ist, die Karl Barth einmal so charakterisierte: Wer die Auferstehungsbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht umherlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Und doch beschäftigt sich der aufgeklärte Mensch des 21. Jahrhunderts nicht gern mit der Ewigkeit. Das Problem ist dabei, dass unser Leben dann automatisch unter Druck gerät. Wenn wir nicht daran glauben, müssen wir eben im Hier und Jetzt schon alles erreichen, um glücklich zu sein. Dadurch fällt die für unser Leben eigentlich wichtige Entlastungsfunktion der Ewigkeit weg. Wir geraten in Hetze und Stress und wollen in den trotz gestiegener Lebenserwartung paar jämmerlichen Jahren alles erreichen. Da kann man schnell die Freude am Leben wieder verlieren. Doch trotz allem Materialismus steht, wie wir eingangs schon gehört haben, fest, dass der Mensch in der Regel gar nicht leben kann, ohne nach einem Sinn zu fragen. Eigentlich muss er ein Ziel haben. Er muss nachdenken und sich eventuell die obskursten Ziele und Sinnhaftigkeiten zusammenschustern. Sonst kann er nicht leben, sondern vegetiert höchstens dahin, bis alles zu Ende ist. Oder er setzt seinem Leben selbst ein Ende, was in Deutschland erschreckend oft geschieht. Es reicht eben auf Dauer nicht aus, auf einen guten Arbeitsplatz, auf einen wirtschaftlichen Aufschwung, auf einen lieben Mann oder eine liebe Frau zu hoffen, so wichtig das natürlich auch alles ist. Ebenso ist es eine grobe Täuschung zu glauben, mit guten Versicherungsabschlüssen in eine gute Zukunft gehen zu können. Ich wiederhole mich gern. Glücklicherweise gibt es nach meiner Überzeugung mehr als Versicherungen. Ich zitiere noch einmal Paulus in einer modernen Übersetzung des Verses 20. Aber Christus ist vom Tod erweckt worden, und das gibt uns die Gewähr dafür, dass auch die übrigen Toten auferstehen. In einem Karlauer hat Lothar Zenetti in seiner ihm eigenen Art beschrieben, wie er diese Hoffnung versteht. Er sagt darin: Ich war im Kino, blutüberströmt, fertig gemacht, fiel einer um, als letzter von allen. Das war ein Western. Ich war in der Kirche, blutüberströmt, fertig gemacht, stand einer auf, als erster von allem. Das war Ostern. Und Luther fasst kurz und knackig zusammen: Jesus lebt, mit ihm auch ich, Tod, wo sind nun deine Schrecken? Können auch wir das mit voller Überzeugung sagen und bekennen? Oder haben wir es im Kopf, sagen es, aber hat es uns wirklich durchdrungen? Ist genau diese Aussage wirklich in unserem Herzen? In einem von mir gerade mit Begeisterung gelesenen Buch von Richard Rohr, meine Frau liest das zum zweiten Mal, mit dem Titel Reifes Leben, ist ein sehr, ja, ich finde, lesenswertes Buch, schreibt er unter anderem: Wir scheinen selbst unsere größten Feinde zu sein, denn wir vergessen oder verleugnen Dinge, die offensichtlich einfach zu gut sind, um wahr zu sein. Also zu schön, um wahr zu sein. Um jedes Missverständnis übrigens zu vermeiden, wie am Anfang auch schon gesagt wurde, es geht hier nicht um eine Weltflucht. Meistens lebe ich persönlich noch gern und freue mich über schöne Dinge, die Gott mir in seiner großen Gnade schenkt. Und hier zitiere ich noch einmal Richard Rohr aus dem gleichen Buch: Glaube ist kein Evakuierungsplan für die nächste Welt. Ich finde, ein schöner Satz. Glaube ist kein Evakuierungsplan für die nächste Welt. Und weiter: Gottes Liebe wirklich annehmen, in Einheit mit ihm zu leben, das ist der Himmel bereits auf Erden. Könnten wir nicht viel freier und unverkrampfter und fröhlicher leben, wenn diese Erlösung und die Gemeinschaft mit Gott über den Tod hinaus eine viel größere Relevanz in unseren Köpfen und unseren Herzen hätte? Wir dürfen und sollen gerade an einem solchen Tag wie heute von der Ewigkeit reden. Das darf uns nicht peinlich sein oder angeblich nicht intellektuell genug. Aber, und da wiederhole ich mich, der Glaube daran ist eben keine Vertröstung auf das Jenseits. Christen werden hier und jetzt gebraucht. Sie haben einen Auftrag als Sprachrohr Gottes in dieser Welt. Darum liegt der Schwerpunkt unseres Lebens trotz der Gewissheit auf die Ewigkeit jetzt auf dieser Erde, wo das Kreuz Jesu stand und seine Auferweckung geschah. Darum ist es mit dem Glauben an Christus nicht zu vereinbaren, wenn man aus der Welt flieht und sich von ihr zurückzieht. Das genaue Gegenteil ist geboten. Denn, um Friedrich Bodelschwing zu zitieren, jede echte Hoffnung gestaltet die Gegenwart. So können Christen eigentlich fröhlich und nüchtern ihren Glauben leben, dürfen inmitten dieser Welt zeitgemäß missionarisch und diakonisch tätig sein und als Wachende und Wartende den Boden bereiten für das kommende Reich des Herrn. Aber die Erwartung der Ewigkeit soll eben auch hier schon jetzt Freude auslösen. Wer weiß, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, kann viel eher auf Erden glücklich sein. Und wer weiß, dass das Schönste noch kommt, kann auch viel leichter die leidvollen Stunden in seinem Leben ertragen. In einem kleinen Heftchen mit dem Titel »Ewigkeit in die Zeit« von Kurt Scherer finden sich ein paar schöne Texte hierzu. Ich möchte drei Texte zitieren. Der Blick auf die Ewigkeit gibt Kraft, den Weg getrost und zuversichtlich unter die Füße zu nehmen. Wer von der Ewigkeit her lebt, handelt in den sozialen und ethischen Bezügen auf Erden verantwortlich vor Gott zum Heil und Wohl der Menschen. Und der Text endet: Die Freude über die Gewissheit, dass ich meine Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott zubringe, bedeutet für meinen Geist und meine Seele dasselbe wie Vitamine für meinen Körper. Also modern gesagt, Wellness. Und verlängert dadurch vielleicht sogar mein Leben auf Erden, obwohl wir ja eigentlich ein anderes Ziel haben. Wir haben also allen Grund, zuversichtlich und getrost im Glauben zu bleiben, Liebe zu üben und an der Hoffnung festzuhalten. Wie schwierig unsere Situation auch sein mag, es sind letztlich nicht Menschen, die unsere Zukunft gestalten, so eifrig sie im Weltgeschehen gerade auch am Werk sind. Jesus Christus, der Gekreuzigte, Auferstandene und Wiederkommende, hat die Zukunft in der Hand. Aber was Jesus für uns getan hat, prägt und trägt eben schon jetzt unsere Gegenwart. So gibt die Hoffnung auf die Ewigkeit unserem Leben und Handeln wichtige Impulse. Und eines ist klar: An unserem Verhalten jetzt in der Gegenwart erweist sich für unsere Mitmenschen, wie echt und begründet unsere Hoffnung auf die Zukunft ist. Schließen möchte ich mit zwei Zitaten, die zeigen, in welchem Spannungsverhältnis wir uns dabei befinden. Zunächst Dietrich Bonhoeffer: Ich darf meinem Los, ein Gast und Fremdling auf dieser Erde sein zu müssen, nicht dadurch ausweichen, dass ich mein irdisches Leben in Gedanken an den Himmel verträume. Und zweitens sagt aber auch Karl Friedrich von Weizsäcker: Eine Kirche, die nicht auf die Wiederkunft des Herrn wartet, hat den Kern ihres Wesens, ihre Kraft aufgegeben. Amen.